Ein Tourist kommt an den See Genezareth. Dort steht ein kleines Boot zur Überfahrt bereit. Er geht hin und fragt den Bootsführer, was kostet es, hier über den See Genezareth zu fahren? Der Bootsführer schaut ihn an und sagt, $20. Was? $20? So viel? Mein lieber Freund, das ist hier nicht irgendein Gewässer. Das ist der See Genezareth. Über diesen See ist unser Herr Jesus gelaufen. Zu Fuß. Darauf der Tourist. Kein Wunder, bei den Preisen. Genau um diesen Bericht, wie Jesus über das Wasser geht, oder beziehungsweise dieser Bericht ist heute unser Predigttext. Das Geschehen hat immer schon die Gemüter erregt. Die einen können es nicht glauben, die anderen halten es für eine Märchenerzählung. Die nächsten sind zutiefst betrübt, weil sie selbst nicht übers Wasser gehen können. Und einige lassen sich davon zeigen, dass wir untergehen, wenn wir zweifeln. Und dass der Zweifel einen Sieger kennt. Man muss unterscheiden. Es gibt zwei Sorten von Zweifel. Zweifeln an mir und dass mein Leben gut ist. So wie es jetzt läuft und dass ich im Glauben alles richtig mache. Dieser Zweifel ist gesund. Der gehört, wie manche so gerne sagen, zum Glauben. Es gibt aber den Zweifel, der sich nicht entscheiden kann, ob die Berichte der Bibel wahr sind. Ob wir uns auf das, was uns die Bibel berichtet, und ob die Dinge mit Gott und Mensch so sind, wie sie die Bibel uns berichtet, ob das wirklich stimmt. Dieser Zweifel gehört nicht zum Glauben. Dieser Zweifel ist das Gegenteil von Glauben. Es ist einfach nur ein Unentschiedensein, das den Glauben verhindert. Er kann bei Glaubenden auftreten. Das ist so, ja. Aber er hilft nicht zum Glauben, er gehört nicht zum Glauben, er verhindert Glauben. Der Bericht von Jesus und Petrus auf dem Wasser gibt uns einen Einblick da rein, dass wir mit dem Zweifel untergehen, mit diesem Zweifel. Vielmehr aber, wie wir das Glauben lernen können. Wir setzen also direkt bei der Predigt vom letzten Sonntag auf und stellen uns heute das Thema, wie der Zweifel baden geht. Aus dem Matthäus-Evangelium lesen wir aus dem Kapitel 14, die Verse 22 bis 33. Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen. Achso, ich muss ja das noch anwerfen. Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Wie der Zweifel baden geht, gucken wir uns an in drei Abschnitten. Erstens, der Tanz der Winde. Zweitens, der Kampf der Sinne. Und drittens, der Herr der Dinge. Der Tanz der Winde. Es ist schon verrückt. Man muss genau lesen. Jesus trieb seine Jünger in das Boot zu steigen. Wörtlich ist da sogar von Zwang die Rede. Wobei sicherlich damit gemeint ist, dass er seine Aufforderungen so mit Nachdruck formulierte, dass ihnen klar war, wer jetzt hier das Sagen hat und was jetzt hier geschieht. Und dann kommen sie in Not. So haben wir uns das auch gar nicht vorgestellt, oder? Wenn wir den richtigen Weg gehen, dann wird das alles nur schön. Nix da. Gegenwind. Mann, aber Jesus hat doch gewusst, was sie auf dem See erwartet. Dass sie in Gefahr kommen. Dass sie auch kaum weiterkommen können auf dem See. Ja, da in 9 Stunden haben sie gerade mal so 4 oder 6 Kilometer geschafft. Der See war an der breitesten Stelle so 12 Kilometer breit, normalerweise mindestens 8. Also, und sie waren ungefähr in der Seemitte, kann man aus den anderen Berichten der Evangelien erlesen. Also 4 bis 6 Kilometer in 9 Stunden. Gerade hatten sie noch miterlebt, wie er mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Männer satt macht, mal die Frauen und Kinder gar nicht mitgerechnet. Und er wollte die Menge kommen, um ihn zum König zu machen. Dann hätte er die Macht gehabt, ohne ans Kreuz gehen zu müssen. Dann hätte er die Macht gehabt, ohne die Schuldfrage zu klären. Für uns, das wollte er nicht. Deshalb, vermute ich, zieht er sich zurück zum Beten. Und er wollte vermutlich auch nicht, dass seine Jünger sich davon anstecken lassen. Die hatten ohnehin schon genug falsche Vorstellungen von ihm. Deshalb brauchten sie Zeit zum Rudern. Und zur Not. Verrückt. Und da ist Jesus also allein mit seinem Gespräch, mit seinem Vater im Himmel im Gespräch. Vielleicht auch, um selbst nicht der Versuchung zu erliegen. Denn er war ja den gleichen Versuchungen ausgesetzt wie wir in so einer Lage. Und was ist schöner, als wenn die Masse einem zujubelt? Das ist doch herrlich. Kann aber was dran falsch sein? Ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass er für seine Jünger gebetet hat. Im Bericht von Markus können wir lesen, und er sah, dass sie sich abplagten beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Also er hatte das genau vor Augen. Diese Bootsfahrt war eine Qual. Weiß ich, wer schon mal bei Sturm gerudert ist? Ich habe nur mal eine Kanufahrt gehabt bei Wellen, wo also die Kleidung nicht mehr trocken blieb und man also kaum noch vorankam. Und ich mich wirklich fragte, ob man die Teenager jetzt noch ans Ziel kriegt, mit denen wir da unterwegs waren. Ja, Rudern auf so einem See, das ist schon verrückt. Denn beim See Genezareth ist also erstens das Problem, plötzlich können Fallwinde losbrechen von den Bergen. Die hat man vorher nicht gesehen und die sind aber total stark. Und dann ist der See Genezareth mit seinen steilen Ufern wie so eine Badewanne. Ja, wenn man sich da einmal bewegt, ist gleich alles übergeschwappt. Ja, sofort hohe Wellen. Tja, und da sollen die jetzt gegen anrudern. Was ist das eigentlich für eine Botschaft? Die Jünger kämpfen sich ab. Vermutlich haben sie sich gefragt, vielleicht sogar die ganze Zeit schon, warum Jesus eigentlich nicht mitgefahren ist. Wie will er überhaupt ans andere Ufer kommen? Es wird dort wörtlich gesagt, er schickte sie voraus. Er musste also irgendwie anders rüberkommen, wohl. Er also geht auf dem Trockenen und wir sitzen in der Patsche. Werden wir baden gehen? Mann Jesus, warum lässt er uns hier eigentlich allein? Er hat uns doch nicht im Auge. Er ist doch nicht für uns da. Er wusste doch, dass die Winde hier so plötzlich kommen. Und wie das dann aussieht. Tja, umkehren war nun zwecklos. Nun musste man da durch. Und das ohne Jesus. Nein, eben nicht. Eben nicht. Er ist der Einzige, der kilometerweit uns im Auge haben kann. Selbst wenn er nicht da ist. denn ihm sind keine Grenzen gesetzt. Er kann uns immer erreichen. Ach, wenn du das glauben könntest, wenn du das glauben würdest, dass auch wenn du den Eindruck hast, er ist weit weg, dass er immer bei dir ist, immer die Augen auf dich gerichtet hat. Dass deine Lage ihm bekannt ist, dass er sie zutiefst mitempfindet, weil er weiß, wie es ist, Mensch zu sein und da drin zu stecken. Wie hat er es Petrus gesagt? Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Er tritt beim Vater für dich ein. Du hast den besten Anwalt, den man haben kann. Der hat die Schuldfrage gleich für dich mitgelöst. Und ihm schlägt der Vater keinen Wunsch ab, wenn er ihn für dich äußert. Darin kommt Gottes Liebe zum Ausdruck. Vielleicht entdecken wir hier mal etwas, worin der Sinn liegt, dass Gott uns als dreieiniger Gott begegnet. Damit es dir leichter fällt zu glauben, dass er voll und ganz für dich da ist. Dass der Mensch gewordene Gott, auch jetzt, wo er zurück im Himmel ist, alles für dich tut. Er hat sich schon in der Welt vor keinerlei Kosten gescheut für dich. Der Tanz der Winde kann ja unterschiedlich aussehen. Das Meer ist in der Bibel immer wieder das Bild für die Mächte, die gegen Gott stehen und unser Leben zerstören wollen. Erstmal gesamt gesehen gibt es also Gegenwind für Gottes Kirche. Jesus hat uns vorausgesagt, dass wir als Christen bekämpft werden, weil diese Welt ihn schon bekämpft hat. Und so ist es heute am Tage in vielen Ländern unseres Globus. Der Traum vom leichten Leben ist also ein Trugschluss für uns Christen. Das ist zunächst schon mal die tiefgehende Deutung auf die Kirche. Aber wir bekommen Gegenwind auch in persönlicher Weise. Den sollen wir uns nicht selbst suchen und auch nicht durch schrulliges Verhalten, das einfach nur komisch wirkt, auf uns herabziehen. Darum geht es nicht. Ja, nicht immer, wenn ein Christ irgendwo von den Leuten nicht anerkannt wird oder als komisch dasteht, ist das ein Leiden um Christi willen. Manchmal ist es einfach auch ein Leiden um etwas Beschränktheit willen. Aber Jesus lässt uns in Schwierigkeiten kommen. Das ist ja hier völlig klar. Und ihm geht dabei nichts schief. Nichts ist ihm hier durch die Lappen gegangen. Dir kann gehörig etwas schief gehen. Dir kann gehörig etwas schief gehen. Aber Jesus hat es immer noch im Griff. Da tanzen die Wellen, weil die Winde tanzen. Die wehen mal von hier und die wehen mal von da. Manchmal sehen wir sie kommen, manchmal brechen sie plötzlich los. Jesus lässt seine Jünger hier eine Erfahrung machen für ihr Leben. Und, interessanterweise, deswegen geschieht das, ist das damals geschehen, für unser Leben. Es gibt bei Gott immer nur Anschauungsunterricht. Es wird immer alles im Leben gelernt. Nicht durch irgendein Palaver von irgendwem und dann muss man überlegen, hört sich's gut genug an oder nicht. Nein, die Dinge sind geschehen, damit wir entdecken, so geht Gott mit uns um. Deswegen ist es auch nicht egal, ob sie geschehen sind. Denn so geht Gott mit uns um. Der Tanz der Winde tobt und er ist da. Das begreifen sie allerdings erst viel später. Als zweites kommt nämlich erstmal der Kampf der Sinne. Mit vielem haben die Jünger gerechnet in dieser Situation, nur nicht mit Jesus. Das ist völlig klar. Da war er weit weg auf dem Trockenen. Ne? Ist ja wieder dieser, ne? Andere irgendwo hinschicken und selber schön da bleiben. Deshalb packt sie der Schrecken, als da plötzlich eine Gestalt übers Wasser kommt. Ja. Ob sie jetzt tatsächlich es ist ja fast zu vermuten, wie sie es anhört hier, so die alten Legenden jetzt irgendwie wieder wachbekommen haben, dass da Gespenster Leute in die Tiefe reißen sollen auf dem See Genezareth. Ja, Phantasma ist der Ausdruck für Gespenst an der Stelle. Das ist herrlich. Auf jeden Fall werden sie Opfer ihrer Fantasie. Ja, ich meine, wer soll es denn auch sein? Jesus ist es nicht. Ja, also ein Gespenst. Jesus kann es ja nicht sein. Ja, der ist ja am Ende. Ja, wenn ich den Eindruck habe, Jesus kann nichts mehr, dann ist das ja auch klar. Wer ist denn hier schließlich der Boss? Ach so, gibt es nur noch eins. Es hilft ja sonst nichts. Also schreien wir. Das hilft zwar auch nichts, aber was macht man sonst? Na gut. Die Sinne der Freunde von Jesus spielen verrückt. Wir halten nur das für wirklich, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Wie beschränkt ist das eigentlich? Also ist ja wirklich beschränkt. Wir sind da beschränkt. Ja, im positivsten Sinne des Wortes. Können wir das mal glauben? Dass Jesus, dass Gottes Können einfach über unsere Möglichkeiten, auch über unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten hinausgeht. Was hätte man damit fürs Leben gewonnen? Wie oft ist es wohl Menschen so gegangen, da schickt Jesus Hilfe, da kommt er höchstpersönlich und man denkt, es geht, jetzt ist alles zu Ende. Sie fürchten sich noch mehr. Und jetzt gibt sich Jesus zu erkennen, indem er spricht. Sein Wort erreicht die Jünger. Seid getrost. Ich bin's. Gleiche Formulierung wie ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Auferstehung und das Leben und so weiter. Fürchtet euch nicht. Und das ist es, was du heute Morgen auf jeden Fall hören sollst. Was dir passiert, ist Gott nicht egal. Es ist ihm nicht fremd. Es ist ihm nicht durch die Lappen gegangen oder aus der Hand geglitten. Jesus ist da und ruft dir zu, sei getrost. Verliere nicht den Mut. Ich bin's. Du brauchst keine Angst zu haben. Das wirkt. Erstmal. Bei Petrus machen die Sinne nun kehrt. Zack. Wenn du es bist, dann hilf mir doch zu dir zu kommen auf den Wellen. Ja, da können wir ja gleich mal was machen hier. Zack. Jesus ist da und jetzt erinnert Petrus sich, Mensch, der kann doch alles. Aber das kann man ihm nicht abzwingen. Er muss es schon sagen. Also, Herr, dann befiehl mir doch zu dir zu kommen auf dem Wasser. Plötzlich ist er ganz klar bei Verstand. Die Glaubensspötter würden sagen, nun dreht er völlig durch. Wir haben schon genug Leute gesagt. Aber es ist ganz anders. Er hat plötzlich einen ganz hellen Moment und zählt eins und eins zusammen. Mit Jesus kann man immer rechnen. Wenn der das sagt, dann geschieht's auch. Also raus aufs Wasser. Und Jesus macht mit. Ist das nicht verrückt? Warum eigentlich? Nur für so ein Spektakel. Ich bezweifle, dass er Petrus einfach nur ein Abenteuer erleben lassen will. Vielmehr habe ich im Ohr bei so einem Fischfang. Ach Jesus, auf dein Wort hin werfe ich die Netze nochmal aus. Und dann platzt das Netz mit den Fischen fast. Ich vermute, dass das eher diesen Charakter hat. Jesus, das meinen ja viele heute, deswegen geben auch so viele Menschen das Leben mit Jesus wieder auf. Oder ich sag mal, oder machen es nie richtig ernst. Weil wir meinen, Jesus müsste unsere Abenteuerlust stillen. Ja, wir wollen da schließlich unseren Spaß haben. Ja, so ist das heute. Das muss Spaß machen. Und was keinen Spaß macht, mache ich nicht. Ja, das ist eine Lebensphilosophie geworden für viele. Kann Jesus bitte bleiben, wo er ist. Was keinen Spaß macht, das ist nicht richtig. Ne, wenn Gott ein Weg zum Spaß ist, okay, sonst eben nicht. Dann melde ich mich wieder ab. Ne, sich für andere einsetzen. Wie Mutter Teresa oder so manche vom Pflegepersonal anderen den Hintern abwischen. Nein, danke. Da werde ich lieber Bankangestellter oder Bankdirektor am besten noch. Das ist viel schöner. Meine Zeit dafür einsetzen, dass andere Gottes Liebe in Wort und Tat erfahren. Nö. Macht ja vielleicht keinen Spaß. ich habe doch genug mit der Schule zu tun und mit der Arbeit und mir fällt noch lauter anderes ein, womit ich noch genug zu tun habe. Ja, und das ist ja Gott auch alles wichtig, dass ich das auch ernst nehme. Fragt sich nur, was ernst nehmen heißt und wann man einfach mal am Lebensziel vorbeischrammt. Das ist dann so die Frage. Ja, aber heute besonders aktuell, mich verbindlich für eine Aufgabe verpflichten, die Gott wichtig ist. Das geht gar nicht, weil ich überhaupt nicht weiß, ob mir das übermorgen noch Spaß macht. Das sage ich lieber gar nicht erst zu. Da habe ich auch keine Verpflichtung nicht erfüllt. Das ist ganz einfach. Ja. Irgendwer wird sich dann schon finden, der sich um die Dinge kümmert. Ist doch auch in der Gemeinde, aber so irgendeiner findet sich immer. Gut, immer die gleichen, okay, aber irgendwer wird sich schon finden, der sich um die Menschen kümmert, die ohne Jesus in der Ewigkeit verloren gehen. Wird schon sich irgendwer drum kümmern. Hatte ich am Freitag gerade ein schönes Erlebnis beim Training mit meinen Fußballjungs. Hatte ich einem gesagt, weil der immer nur vorne stehen blieb, so beim Trainingsspiel, habe ich ihm gesagt, komm, du spielst jetzt mal hinten. Und dann lief er plötzlich beim nächsten Angriff wieder nach vorne. Und wir fingen ein Tor ein. Ich war da im Tor bei seiner Mannschaft. Und dann kassierten wir ein Tor. Und ich frage ihn, du sag mal, wo warst du jetzt eigentlich? Ich habe mich vorne angeboten, sagt er. Ich sage, ja, hatten wir denn schon den Ball? Nö, ich dachte, irgendjemand besorgt den schon. Ja, ist schön, wenn man jetzt lachen kann. Beim Fußball ist das nämlich wirklich also fatal. Wenn man meint, die anderen machen es schon, da hat man immer schon verloren. So, ach, das ist im Leben genauso fatal, ihr Lieben. Ja, das kann ich dir versprechen. Gott findet immer jemanden. Das kann ich dir wirklich versprechen. Das ist so. Aber erstens weißt du nicht, was er eigentlich durch dich noch getan hätte, wovon du vielleicht einfach keine Ahnung hast, weil du nie bei ihm nachgefragt hast. Oder weil du nicht bereit warst, ihm dafür zur Verfügung zu stehen. Und zweitens, Gott findet Leute, ja, andere. Und an dir geht der Segen vorbei, den es bedeutet, mit Gott etwas zu wagen, was dir menschlich nicht möglich ist. Sein Leben hinzugeben an den, der sein Leben für dich hingegeben hat. Und der sich danach sehnt, dass alle Menschen das erfahren, wie er zu ihnen ist. Und ich vermute, dass diese Erfahrung, die Petrus macht, genau das zeigen sollte. Wenn du auf mein Wort hin etwas wagst, dann wirst du erleben, dass es keine Grenze gibt. Dass dich nichts aufhalten kann. Bei den Menschen ist das unmöglich. Zeit und Geld und Ansehen und Anerkennung und Karriere und Kraft und Lebensjahre einzusetzen für die Menschen, die Gott unendlich liebt. Bei Menschen ist das völlig unmöglich. Aber bei Gott ist alles möglich. Und da kannst du auch, und das wird deutlich, ruhig auf eigene Ideen kommen. Jesus hat die Wanderung auf den Wellen nicht vorgeschlagen. Petrus kam auf die Idee. An dieser Stelle doch zunächst eine ganz unsinnige, denkt man. Warum das eigentlich? Darum geht es wahrscheinlich gar nicht. Wie gesagt, hat er das schon mal erlebt auf dein Wort hin. Und da ging es darum, dass Menschen gerettet werden. Und Jesus zeigt, ja da, wo du einen Wunsch im Herzen bekommst, dich für andere einzusetzen, da sprich doch mit mir darüber und dann fangen wir das mal an. Da, wo du es mir erlaubst, dir etwas ans Herz zu legen, was mir am Herzen liegt, da gibt es für uns kein Aufhalten. Niemand, der uns hindern kann. Da wirst du erleben, dass ich alles kann, wenn du einfach mal losmarschierst. Auf mein Wort hin. Und wisst ihr was? Dabei tobte doch noch die See. Hat der das eigentlich völlig vergessen, der Bursche? Ja, die sind alle da im Boot und irgendwie offensichtlich beruhigt, aber es ist doch überhaupt nichts anders geworden. Kann man da überhaupt ruhig werden? Erst müssen sich die Umstände doch regeln. Ja, und dann kann ich mal gucken. Wenn du alles für mich in Ordnung gebracht hast, Herr Jesus, dann kümmere ich mich auch mal um das, was dir wichtig ist. Hat Jesus doch genau andersrum gesagt, oder? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann fällt euch das alles zu. Komisch. Ja, und so kommt das. Bei mächtig Seegang macht Petrus einen Seegang. Ist das herrlich? Das geht doch eigentlich gar nicht. Und dann geht der Kampf der Sinne erst richtig los. Petrus kann es vielleicht auch kaum fassen. Und das kann ich sehr verstehen. Er steigt aus dem Boot offensichtlich zunächst ohne lange zu überlegen, das konnte er auch, so einfach mal machen. Ja. Er guckt auf Jesus und hört auf sein Wort und marschiert los. Wahnsinn! Ich gehe auf dem See. Ich kann ja auf dem Wasser gehen. Ich kann ja. Ich kann. Ich. Gluck, 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 gluck. Hilfe, ich sauf ab, Jesus! Ruft er nur noch. Das ist so ein großartiges Bild dafür, wie wir Menschen ins Zweifeln kommen. Erst zweifeln sie alle zusammen daran, die Jünger, dass Jesus ihre Lebenslage im Griff hat und noch irgendwie helfen könnte. Dann zweifelt Petrus daran, dass das Wort von Jesus auch auf dem Wasser trägt. Weil er plötzlich lieber doch sich darauf konzentriert, was er kann. Was ihm möglich ist. Was er für möglich hält. Deswegen finde ich es so traurig, wenn Menschen daran scheitern, das nicht zu glauben. Weil es genau diese Geschichte ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus mehr kann als ich. Kein Wunder, dass dann Philosophen gesagt haben, ihr malt euch doch euren Gott bloß selber an den Himmel. Genau, das ist ein selbstgemachter Gott, der das nicht macht. Richtig. Und so kommen wir ins Zweifeln. Dabei ist doch Petrus gerade noch ausgestiegen und ist auf dem Wasser gegangen. Das Wasser hat ihn getragen. Nein, hat es eben nicht. Jesus hat ihn getragen. Jesus hat ihn getragen. Und als Petrus nur Jesus vor Augen hat und seine Worte im Ohr, da geht er auf dem Wasser. Und dann fängt er an, sich umzugucken. Oh, Mensch, starker Wind. Und schaukelt auch ein bisschen und so. Wie auch immer das ausgesehen hat, weiß man ja gar nicht. Ja. Das Umgucken ist ja noch kein Problem. Aber er lässt sich jetzt beeindrucken. Er lässt sich von der sichtbaren Wirklichkeit täuschen. Und guckt nicht mehr auf die unsichtbare. Und jetzt wird er gefangen genommen. Der Wind ist so stark. Die Wellen sind doch relativ hoch. Mir geht's auch nicht gut. Und wie soll das alles werden morgen? Und wie soll ich das schaffen? Und das ist auch blöd. Und hier fehlt noch was. Und da ist was nicht in Ordnung. Und überhaupt, ich kann ja gar nicht auf dem Wasser gehen. Oh nein, das geht ja alles gar nicht, was ich hier mache. Da steht er so richtig zwischen den Stühlen. Kann Jesus jetzt, was er sagt? Oder ist es nicht doch viel wichtiger, was ich erlebe? Und in seinen Zweifel, gluck, 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 geht Petrus unter. So ernst ist die Sache. Deswegen sagte ich vorhin, es gibt einen Zweifel, der gut ist für unser Leben, der uns voranbringt, wo Dinge nochmal neu sortiert werden, wo man weiterkommen kann. Der Zweifel aber daran, dass Jesus alles im Griff hat und mich trägt, dass Jesus da ist, der lässt uns absaufen. Das ist die Frage in unserem Leben. Hast du schon mal etwas Unmögliches gewagt, weil Jesus es gesagt hat? Oder hast du von vornherein gewusst, das kann ich nicht, also kann Jesus das auch nicht? Oder weil du Jesus darum gebeten hast, etwas zu tun, wonach er sich von Herzen sehnt und wo du ihm zur Verfügung stehen willst? Weil du seine Sehnsucht mitleben willst, die es nicht im Himmel aushält ohne seine Menschen und lieber auf unsere Erde kommt und sich lieber hinrichten lässt, um uns zu sich zu holen. Hast du das mal gewagt, das mal ein Stück mitzuleben? Um dieses Wagnis geht es hier aus meiner Sicht. Auch wenn es viel banaler aussieht. Petrus hat das jedenfalls für sein Leben gelernt. War noch nicht die letzte Erfahrung, die er dabei machen musste. Aber diese hat er jetzt gemacht, dass das dritte, der Herr der Dinge. Spätestens nach diesem Erlebnis wusste Petrus, warum die christliche Gemeinde auch als Schiff bezeichnet wird. Sie wird von lauter Nieten zusammengehalten. Ja. Jesus hat seine Botschaft an Menschen weitergegeben, damit sie weitergeben. Er hat die Führung seiner Kirche an Typen übertragen. Er baut sein Reich mit Leuten, die gerade nicht übers Wasser gehen können. Er kann es gerade nicht. Heutzutage, ne? In Gemeindebaubüchern würde man lesen, wie du endlich auf dem Wasser gehst. Petrus als Autor. Ne, Dick Werbung, Buchautor, Wasserwanderer und was weiß ich nicht alles. Er konnte es gerade nicht. Mann oder auch Frau, da können wir ja auch mitmachen. Das ist ja auch nicht besser dran als wir. Es geht eben nicht darum, dass wir übers Wasser gehen oder Menschen retten oder uns für sie einsetzen. Jesus kann es und Jesus will es und Jesus macht das. Petrus ruft jetzt um Hilfe nach dem Kampf der Sinne, den er verloren hat. Ruft er um Hilfe und Jesus ist sofort da und holt ihn raus. Sofort. Sein Glaube war wackelig geworden und er war im Zweifel gefangen und er ging damit unter. Und Jesus greift ihn und holt ihn aus dem Wasser. Was ist das für eine gute Nachricht? Bei Jesus darfst du baden gehen. Ist das schön? Also, dieses Baden gehen war nicht schön, aber dass du bei Jesus baden gehen darfst. Da wird auch im Alten Testament im Buch Hiob gesagt, Gott allein geht auf den Wogen des Meeres. Dass Jesus aber auch immer alles nach Gottes Wort machen muss. Jesus geht auf dem Wasser und zeigt sich als der Sohn Gottes. Und seine Schüler begreifen das jetzt ein Stück mehr wieder. Es war noch nicht der letzte Schritt. Aber ein wesentlicher. Jesus ist immer da, wo oder worin wir uns auch befinden. Und wenn er es sagt, können wir alles tun. Und wenn uns dabei schwindelig wird, dann hält Jesus uns fest und rettet uns. Auf diesen Jesus können und sollen wir unseren Blick richten, den Blick unseres Herzens. Dann geht der Zweifel baden. Glaube heißt eben, ich gucke nicht auf mich und was ich kann und was ich mitbringe und was ich habe, sondern auf Jesus, der alles kann. Er ist der Herr der Dinge, auch meines Lebens. Und wenn du willst, wenn du das auch willst, dann kannst du ihm das sagen. Und dann bei ihm lerne, nicht mehr mit deinen Möglichkeiten zu rechnen und bei deinen Fähigkeiten stehen zu bleiben, sondern mit ihm und mit seinen Möglichkeiten die Rechnung zu machen. Und dann kannst du auch lernen, nicht mehr vor allem deine Ziele zu verfolgen. Er wird für dich sorgen, wenn du seine Ziele verfolgst. Wenn du seine Sehnsucht nach und für seine Menschen mitlebst. Wo wir doch vorhin beim Spaß waren. Es macht vielleicht keinen Spaß, obwohl ich gestehen muss, auch das habe ich oft erlebt. Dass Gott zur Verfügung stehen richtig Spaß macht. Hat auch Spaß gemacht, da von dem Petrus auf dem Wasser zu gehen, oder? Aber auch wenn es keinen Spaß macht, es ist das spannendste Leben, das es gibt. Ein Leben, wo man Jesus zur Verfügung steht. Unter welchen Umständen auch immer. Wie also der Zweifel baden geht? Jesus lässt in deinem Leben Turbulenzen kommen. Jesus ist immer da, auch wenn du es nicht für möglich hältst. Jesus hält dich fest, auch wenn du absäufst. Deshalb richte deinen Blick immer auf Jesus. Amen.